Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
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 Ach, ist das schön am Kopf, kann ich dir sagen.
Ja.
Bei dir sieht's, also letzte Woche schrieb jemand Bedlook. Diese Woche ist es nicht.
Ich gebe mir einen
Begriff dafür. Vielleicht hast du.
Ich gebe mir auch schon einfach gar keine Mühe mehr, weil ich finde auch, man muss mir die Krise ansehen. Und Norbert Walter-Borjans hat heute in der Sitzung, ich weiß nicht, ob du dabei warst, also in der digitalen Sitzung, gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Boris Johnson. Fand ich ziemlich mies.
Ja, aber da liegen die Haare nicht so eng an. Die gehen ja da in alle Himmelsrichtungen raus. Und vor allem das, was im Kopf drin ist, da traue ich dir mehr zu als bei Boris Johnson, würde ich sagen.
Wie war es denn beim
Friseur? Das war jetzt aber auch genug Kompliment für heute.
Wie war es denn? Also, was ist neu? Wie fühlt sich das an?
Das ist ja letztlich wie vorher. Du gehst halt mit Maske zum Friseur und behältst sie ja auch drin auf. Der Unterschied ist natürlich jetzt keine Alltagsmaske mehr, sondern natürlich eine medizinische Maske, die du aufhast. Und es waren alle super froh. Alle Kundinnen und Kunden waren froh. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen sehr fröhlichen Eindruck gemacht. Es war voll natürlich und alles sehr hart durchgetaktet. Ja, und jetzt bin ich erstmal bedient für die nächsten Wochen und kann mit freudiger Erwartung in mein Plakateshooting nächste Woche Donnerstag gehen.
Wann hast du Plakateshooting?
Ja, nächste Woche Donnerstagabend irgendwann.
Okay.
Das heißt, ich kann jetzt mal ein klein bisschen nachwachsen.
Ich muss ja erst nominiert werden, das heißt, ich habe eh noch Zeit, aber...
Ob das wohl funktionieren wird, man weiß es ja nicht.
Ob ich nominiert werde?
Ja, das ist ja auch, also bei der Wahlkreiskonferenz und auf offenem Meer ist man in Gottes Hand, oder wie war das?
Ich überlege noch, wie ich das mache. Das wird eine Herausforderung.
Ja, digital halt. Habt ihr doch beschlossen im Bundestag, dass das dann geht.
Das kommt mir nicht in die Tüte, das digital zu machen.
Ja. Na gut, wie lange hast du Zeit? Bis wann musst du nominiert sein?
Ich mache am 20. März mache ich.
Okay.
Ich rede auch noch drüber, also genau, ich frage gerade eben, wann ist meine Nominierung? Am 20. März nominiert mein Wahlkreis für den Deutschen Bundestag. Bis dahin kommen die Haare runter. Also ein bisschen zumindest, wobei ich überlege, ob ich ein bisschen länger lasse als sonst, aber so ein bisschen Struktur wieder reinbringen. Und und dann am 20. wird nominiert und dann haben wir ja noch, habt ihr schon, nee, Liste habt ihr noch nicht gemacht, ne?
Nee. Nee, erst Ende April.
Okay.
Also noch gut 2 Monate.
Politiker-Ranking ist ein guter Hinweis. Hast du es gesehen?
Nö, ich habe wieder nicht nachgeguckt. Das ist
ich
Lug und Betrug.
Nein, ich glaube, diese Woche stimmt es, weil ich, ich finde es nicht digital, aber ich habe mir den Fokus gekauft diese Woche, weil da irgendwas war, was ich lesen wollte. Ich weiß gar nicht was. Und da steht nämlich drin, dass du um 12 Prozentpunkte abgestürzt bist. Deswegen glaube ich, es stimmt. Also deswegen glaube ich, diese Woche haben sie seriös gerechnet. Und du bist 12 Prozentpunkte runtergegangen. Also das heißt, du musst irgendwo so, warte, ich nehme wieder so ein
Account. Ja, du kümmerst dich immer um die Porno-Accounts und ich spiele über diese Situation hinweg. Vielleicht lenke ich einfach damit ab,
Könnt ihr mal gucken, falls jemand das Focus Politiker Ranking online findet. Ich habe es nicht gefunden. Mein letztes war, glaube ich, so vom 5. Januar oder so. Aber Kühni scheint abgestürzt zu sein. Und das hätte ich hier gern schwarz auf weiß.
Fake News, mein Lieber. So, ich sehe immer noch Poppy Mercury unten in den Kommentaren drin. Vielleicht kannst du die auch nochmal rausnehmen. Ja, genau. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass, glaube ich, letzte Woche das aktuelle, ist es RTL, PolitikerInnen-Ranking rausgekommen ist. Da war ich so lala irgendwo unterwegs. Der Punkt ist, ich kann mich da immer mit dir gar nicht vergleichen, weil bei diesen wichtigsten PolitikerInnen bist du gar nicht mit dabei.
Ja, nee, bei RTL mache ich nicht mit. Da bin ich raus.
Da bist du raus, okay. Weil wegen Dieter Bohlen oder was?
Nee, habe ich gesagt, bei RTL will ich nicht mitmachen. Das ist, ich habe auch meinen Stolz. Ich mache nur beim Fokus mit.
Ja, na gut. Es ist beim Fokus. Wir machen nur die Qualitätsmedien.
Ich habe auch keine Ahnung. Neulich gab es mal ein so ein Ding bei der Bild. Und da waren, bei der Bild gab es irgendeine Befragung.
Was ist das für eine Zeitung? was Lokales? Oder?
Mein Politiklehrer hat immer gesagt, das ist keine Zeitung, das ist ein Blatt.
Blatt,
so. Aber da waren die einzigen SPD-Politiker, die da drin waren in dem Ranking, waren Scholz und ich. Also wobei ich irgendwie auf dem vorletzten Platz war. Danach kam nur noch irgendwer von der AfD, also waren irgendwie 11 Leute oder sowas, aber ja, waren dann die einzigen beiden. So, ja, hier, genau, 5.2., das habe ich auch gefunden, aber im Blatt selbst, also im Fokus-Magazin, da ist es drin, dass Kühnert abgestürzt ist. Also wenn das, und vielleicht guckt ja hier Marc Etzold wieder zu und kann uns irgendwie mal, lieben Gruß, mal sagen, was hier Stand der Sache ist und warum das alles nicht so gut funktioniert.
Ja, na gut.
So, was gibt's Neues, außer dass du beim Friseur warst? Ich vermute, das ist dein Highlight jetzt all time.
Das wird jetzt noch so lange mein Highlight sein, bis du auch beim Friseur gewesen bist.
Nächste Woche Montag. Machen wir eigentlich nächste Woche Montag? Machen wir K-Frage?
Warum sollten wir nicht? Ist irgendwas am Montag? Oder?
Nur Weltfrauentag und Feiertag in Berlin.
Stimmt.
Also ja. Für mich... Schön. Nein, also ich kann da, aber ich wollte natürlich, du bist ja Berliner, du hast Feiertag, also ihr schlaft ja wahrscheinlich aus, liegt den ganzen Tag rum, trinkt ja Alkohol. Ich arbeite normal.
Ja, ich bin 30 Jahre in Berlin damit groß geworden, dass wir quasi keine Feiertage haben. Insofern, jetzt fange ich mit über 30 auch nicht mehr an, mich dran zu gewöhnen.
Also nächste Woche K-Frage, ich frisch frisiert.
Sehr gut, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, genau, aber sonst Highlight, ich vermute eigentlich, dass das eigentliche Highlight aktuell, aber da werden wir eh noch drüber sprechen, das haben wir heute ganz ähnlich, denn es war ein aufregender Tag für uns alle heute, oder? Also für dich vermutlich nochmal ein bisschen mehr. Wenn ich vorhin den Telegram-Channel der SPD richtig verfolgt habe, dann hast du, glaube ich, sinngemäß gesagt, das sei das aufwendigste oder spannendste, was du in deinem Leben gemacht hast. Was denn eigentlich genau? Was hat da in den letzten Monaten stattgefunden und was war heute?
Wir haben heute das Zukunftsprogramm der SPD im Parteivorstand vorgestellt.
Ach so.
Ja. Und da werde ich heute, also wollen wir jetzt direkt drüber reden?
Ja, also für mich ist das ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, für mich auch. Also für mich waren das auch sehr viele Lowlights die letzten Wochen, aber vor allem war es am Ende jetzt ein Highlight. Also wir haben das vorgelegt. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Olaf Scholz und Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, und Icke. Wir haben da die letzten Wochen echt intensiv dran gearbeitet. Dann immer sozusagen die nächste Ebene war ja, dass Kevin Boudou auch mit dabei war. Wir hatten 6 Verantwortliche, die so einzelne Themenbereiche koordiniert haben. Haben wir schon ein paar Mal auch drüber geredet. Bei dir war das der ganze Bereich Gemeinwohl, ne? War, glaube ich, so die große Überschrift bei dir.
Genau, also gelingender Alltag und Gemeinwohl, ja.
Ja, und also davon gab es dann 6 Leute, die insgesamt Verantwortung getragen haben. Dann das Präsidium, gleichzeitig die Programmkommission. Und heute war so das erste Mal wirklich nach außen Parteivorstand, auch Öffentlichkeit. Saskia, Norbert, Olaf haben eine Pressekonferenz gemacht. Wir haben das Ding veröffentlicht, also auf Zukunft für dich. Auf der Seite zukunftfuerdich.de, auf der Seite findet ihr diese 47 Seiten. Und ich war super nervös, ne? Also kann ich nicht anders sagen. Also das ist für mich halt schon so ein Meilenstein in diesem Wahlkampf, den ich ja manage. Du hast irgendwann, wählst du den Kanzlerkandidaten aus, dann triffst du die Agenturentscheidungen, dann organisierst du den Programmprozess. Wir haben irgendwie einmal so ein digitales Debattencamp gehabt mit 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir hatten eine Programmwerkstatt digital, da waren 4.000 Leute dabei und das ist jetzt daraus entstanden. Ja, da haben also garantiert, weiß nicht, würde ich sagen, 15, 16, 17.000 Leute haben Ideen reingegeben und wir haben das am Ende alles fokussiert und dann auf 47 Seiten, das war auch unser Anspruch. Letztes Mal hat das Ding 120 Seiten gehabt, also sehr, sehr stark auch zuzuspitzen, zu verknappen, eine sozialdemokratische Geschichte zu erzählen. Und heute ist dann so der Tag, wo du das erste Mal dahin legst. Und das ist schon sehr besonders. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, dass die Kommentierung positiv ist. Also bis zu ein paar Unionstypen, die gerade durchdrehen, weil da irgendwie ein paar Sachen drinstehen, die ihnen nicht gefallen. Das finde ich aber ganz gut. Also wäre eher schlimm, wenn denen das gefallen würde, was wir in unser Zukunftsprogramm reingeschrieben haben. Und natürlich gibt es jetzt auch ein paar Hinweise. Ne? Also ich habe eine Sache heute gehört von den Jusos zum Beispiel, die ich ganz hilfreich fand, dass man da noch was im Bereich Ausbildung irgendwie besser machen kann. Habe auch so ein paar andere Hinweise noch gekriegt. Da wird es jetzt sicherlich das eine oder das andere geben. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit, auch wie das heute kommentiert wurde, wie es aufgenommen wurde von der Partei. Du warst ja im Vorstand auch mit dabei, so, und das ist schon was Gutes, wenn du dann siehst, da ist ja zunächst der Meilenstein gelungen.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben vor 9 Monaten angefangen. Ich habe vorhin beim Aufräumen auf dem Schreibtisch zufällig nochmal die alten Unterlagen gefunden. Anfang Juni letzten Jahres war die erste Sitzung unserer Programmkommission. Seitdem gab es zigtausend Sitzungen. Jetzt so rein intern würde ich sagen, glaube ich, sind wir auch einfach ganz happy, dass wir jetzt bei allen Sachen die Ersten waren. Wir hatten als Erstes die Kanzlerkandidatur geklärt. Wir sind als Erste mit dem Wahlprogramm raus. Mir ist total klar, deswegen wählt uns niemand. Ja, also wir sind ja hier kein Lieferservice, wo gewählt wird, wer am schnellsten liefert. Aber das ist für uns einfach sehr beruhigend, weil wir wissen, wir können jetzt die nächsten Monate wirklich über Inhalte mit den Menschen reden und müssen hier nicht noch hektisch irgendwelche Sachen klären. Und ich kann wirklich nur allen empfehlen, mal reinzugucken. Mir ist auch klar, die meisten von euch werden niemals 47 Seiten am Stück lesen, aber man kann ja Stichwortsuche machen oder mal so nach den Überschriften gucken, was euch besonders interessiert. Ich finde schon, wir sind ziemlich konkret geworden. Wir haben ja jetzt auch nicht alles in den letzten Wochen entwickelt, sondern vieles ist ja schon länger entstanden, dass wir, ich würde sagen, den Einstieg in so eine Art Jobgarantie eigentlich wollen, also einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung und auf Weiterbildung, dass der Staat hinterher sein muss, wenn Leute wegen Strukturwandel ihre Jobs verlieren. Aber eben auch zum Beispiel, wir wollen eine Ausbildungsgarantie, da werden wir jetzt mit den Jusos noch dran drehen, dass das noch ein bisschen besser wird. Ich habe diesen ganzen Bereich Wohnen und Daseinsvorsorge gemacht. So, wir wollen 100.000 bezahlbare Wohnungen im Jahr schaffen. Wir wollen eine andere Bodenpolitik machen, weil teurer Boden, da entsteht halt niemals bezahlbares Wohnen drauf. Wir wollen eine Mobilitätsgarantie in Deutschland in den nächsten Jahren durchsetzen. Wir wollen die Vermögenssteuer wieder aktivieren. Das sind schon sehr konkrete Punkte. Da kann man dafür oder dagegen sein, aber man kann nicht sagen, die SPD hat keine Position dazu. Und wie man seit gestern weiß, wir haben sogar eine Position zum Thema Tempolimit auf Autobahnen. Wahnsinn.
Da wollte ich drauf hinaus, weil das ist schon krass, wie diese Mechanismen auch funktionieren. Ja, also das ist auch wieder ein wirkliches Lehrstück für Politik. Da arbeitet die SPD jetzt echt konzentriert seit 2 Jahren, um irgendwie eine neue Idee vom Sozialstaat zu entwickeln. Dann finde ich ja wahnsinnig gut, dass wir so nach vorne schieben, dass wir über Zukunft reden. Also welche Lehren ziehst du aus Corona? Wie macht man Deutschland wieder stark nach dieser Pandemie? Also wirklich ein großer Gesellschaftsentwurf. Was hast du jetzt gemacht?
Nichts, das hat mich jetzt aus den Socken gehauen, was du gesagt hast.
Und auch also wegzukommen von dem Klein-Klein. Ne? Und dann schreibst du ganz automatisch auch was rein in so ein Regierungsprogramm, was irgendwie, glaube ich, seit 8 Jahren Beschlusslage des SPD-Bundesparteitages ist, nämlich, dass wir ein Tempolimit von 130 wollen. Und was ist die Meldung? Also was ist auch in Journalistengesprächen dann heute so eine der ersten Fragen gewesen? Ne? So, das ist schon, also ich will das gar nicht verurteilen. Ne? Das ist, glaube ich, auch einfach so, dass natürlich die Überschrift SPD will Tempolimit 130 ist halt einfach geiler und verkauft sich wahrscheinlich besser als die SPD hat eine neue Idee vom Sozialstaat oder die SPD hat eine Idee, wie man Deutschland irgendwie nach der Corona-Pandemie ökonomisch fit machen kann und die Jobs der Zukunft schafft. Man muss das ja immer mitdenken, dass das so funktioniert. Ja, es wird eine so eine Sache rausgepickt und dann ist irgendwie klar, die SPD ist für Tempolimit 130. Ich meine, ich gebe hier zu, das will ich auch offen sagen, dass ich immer dagegen war, dass wir das beschließen. Also ich habe immer gesagt, ich fahre gerne schnell. Mittlerweile habe ich leider in meinem Wahlkreis, dadurch, dass bei mir auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover immer gebaut wird, wäre ich froh, wenn ich überhaupt nur 120 fahren könnte. Also da meistens stehst du im Stau die ganze Zeit oder sowas. Aber es ist für mich halt auch völlig klar, ne? Der Parteitag hat das entschieden und dann vertrittst du so eine Position auch. Also ich habe dafür gekämpft und hab da keine Mehrheit für gehabt. Und es gibt ja auch einfach kluge Argumente dafür. Ja, ich meine, es ist sicherer. So, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den USA Auto gefahren ist. Da fährst du halt nicht schnell, aber fährst du, das ist echt gemütlicher, das ist auch stressfreier und es ist sicherer und so weiter und so fort. Es gibt gute Argumente dafür, aber es ist jetzt echt nicht das entscheidende Thema für eine Bundestagswahl. Und da hoffe ich mal, dass Leute ein bisschen tiefer in unser Programm einsteigen. Aber das war schon sehr lehrreich. Also das muss man antizipieren, auch irgendwie für alles, was man zukünftig politisch macht, dass man sieht, am Ende ist halt so eine Kleinigkeit vielleicht das Entscheidende, was dann eher aufgegriffen wird in den Medien.
Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also Das ist ja klar, Tempo 30 ist natürlich viel verständlicher. Da gibt es nicht
130,
viel zu erklären.
130, nicht 30.
100, nicht das hat Hubertus heute in einer der Sitzungen auch schon gesagt. Da habe ich mich noch drüber lustig gemacht. Jetzt bin ich selber in die Falle getappt. Klar, 130, das versteht halt jeder. Ja, jeder ist schon mal irgendwann auf einer Autobahn gefahren und weiß, was bedeutet, wenn da ein Schild steht, wo drauf steht, mehr als das darfst du nicht fahren. So, zu sagen, neues Sozialstaatskonzept oder so wollen wir Mobilität übermorgen organisieren, das braucht halt erstmal 10 Sätze, bis du halbwegs im Thema bist, damit die Leute mal eine Idee davon bekommen, was du da sagen könntest. Ja, das kriegen wir in der Kommunikation nicht aufgelöst. Das ist halt einfach so. Ja, ich will auch nicht ein Sozialstaatskonzept haben, was man in einem Satz erklären kann. Das ist nämlich definitiv kein gerechtes Konzept, was dabei rauskommt. Das ist dann so wie mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die Friedrich Merz vor 20 Jahren mal haben wollte. Das sagt sich dann ganz toll, aber am Ende wird es vor allem entspannt für alle mit sehr, sehr hohen Einkommen und für alle anderen nicht unbedingt. Aber ja, deswegen eben auch der Appell, guckt wirklich gerne mal rein. Einige hatten jetzt gerade in den Kommentaren auch geschrieben, man kann auch mal ruhig so viele Seiten lesen und sie hätten morgen auch noch Zeit. Vielleicht sagst du nochmal die Seite, auf der man es findet. Und bei mir sind jetzt die Kommentare leider auch schon wieder eingefroren. Das heißt, du musst ab jetzt verstärkt ein Auge unten in der Kommentarspalte bitte behalten. Wie genau, hieß die Seite?
Zukunftfürdich.de. Also zukunftfürdich.de oder ihr geht einfach bei mir auf den Twitter-Kanal, da findet ihr das auch. Da haben wir ein kurzes Video gepostet, auch auf Instagram gibt es auch ein kurzes Video. Also guckt danach oder schreibt doch gerne hier nachher eine persönliche Nachricht und dann schicke ich euch den Link nochmal. Also wir haben jetzt auch, das ist jetzt etwas, woran wir 8 Monate gearbeitet haben, was wir heute präsentiert haben. Und wir werden das endgültig beschließen im Parteivorstand am 21. März und dann auf dem Parteitag am 9. Mai. Also, was ist mit meiner Tasse? Die ist schick. Einfach beschwert sich in den Kommentaren über meine Tasse, da ist Tee drin.
Schön, sowas haben wir beim Töpferunterricht in der 8. Klasse gemacht. Das sah ganz ähnlich aus.
Ich hatte neulich, man muss ja echt immer aufpassen, was man macht. Ich hatte ja hier neulich schon mal so eine San Pellegrino-Flasche und dann ist ja hier in den Kommentaren alles explodiert, weil ich so Nestle-Wasser trinke. Und jetzt hatte ich neulich, ich habe eine St. Pauli-Tasse, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich war mal, da habe ich dich da hatte ich dich hingebracht eigentlich, aber das ist, glaube ich, wegen Corona abgesagt worden. Ein guter Freund von mir macht im Millerntor-Stadion, macht er immer so ein großes Event. Mirko Kaminski, und da solltest du, glaube ich, im Jahr nach mir Speaker sein. Und das findet halt im St. Pauli-Stadion statt. Und dann war ich da und habe von dem Andreas Rettig, der damalige St. Pauli-Manager, der hat mir dann auch wie so eine St. Pauli-Tasse in die Hand gedrückt. Und ich finde St. Pauli ja auch ganz cool. Ja, ich habe da eine hohe Sympathie für. Ich habe auch so ein immer noch dieses Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt. Kennst du das?
Ja, na klar kenne ich das noch.
Seid ihr doch jetzt auch wahrscheinlich eigentlich, ne? Oder? Weltpokalsieger, Besieger?
Es ist ja nur unentschieden gewesen, deswegen sind wir ja nicht die Besieger.
Ja, gefühlt.
Aber wir wollen heute nicht über Arminia Bielefeld sprechen. Es ist kein guter Tag dafür.
Ja, das habe ich mir für später aufgehoben bei meinen Highlights. Dann habe ich auf jeden Fall so eine Pauli-Tasse hier irgendwo in einem Insta-Live gehabt und dann warfen mir auch alle vor, ich wäre so wie du und hätte mehrere Vereine.
Ja, so siehst du mal, so schnell geht das. Ja. Da bist du dann schon wie ich am Ende.
Nee, genau. Nee, aber es ist auch mein Highlight, in der Tat. Also das war, also gerade wenn du so persönlich auch so viel reinsteckst, ich kann das auch immer erzählen. Ich hab die letzten beiden Wochenenden noch gefühlt echt durchtelefoniert zum Programm. Also ganz viel mit den Vieren, was ich vorhin gesagt habe, oder auch mit meinem Team im Willy Brandt-Haus, wo wir nochmal ganz viel rumgebastelt haben, dann noch mit jemandem, der uns geholfen hat, auch beim Texte schreiben, so, dann stimmst du dich da ganz viel ab. Und dann bist du auch irgendwann so verwirrt, ne? Du weißt denn gar nicht mehr, ist das jetzt noch drin oder haben wir das gestrichen? Oder da hatte ich war ich im Juso-Bundesvorstand, das kann ich dir, glaube ich, erzählen, da habe ich das dann noch vorgestellt. Und dann ging es um kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für Kinder und Jugendliche, wo ich mir halt ganz sicher war, dass das da drin ist. Und die aber gesagt haben, nee, wir haben vorher schon mal eine Variante gesehen, da stand das da drin und es habt ihr rausgestrichen. So, und ich war mir aber total sicher, dass das drin ist. Und dann zweifelst du irgendwann an dir selbst. Und dann fiel mir aber ein, dass wir das nur verlegt. Also wir haben es dann irgendwo hinten, da ist so ein Absatz über Kindergrundsicherung, da ist das als eigenständige Säule dann mit drin, ne, kostenfreier ÖPNV. Und dann war mir irgendwie klar, gut, du bist doch nicht bekloppt geworden jetzt beim ganzen Lesen und hast auch nicht durch Zufall was gestrichen. Aber ja, fühlt sich gut an und ist dann noch irgendwie, ist wie gesagt ein weiterer Punkt. Und heute Abend mache ich mir halt einfach hier mal einen Tee zur Belohnung.
Sehr gut. Ja, ja, also damit alle mal ein Gefühl kriegen, wie das dann jetzt weitergeht. Die Mitglieder der SPD, unsere ganzen Ortsvereine und so haben jetzt die nächsten 3 Wochen die Gelegenheit, sich das anzugucken und auch Änderungen vorzuschlagen. Also die können Änderungsanträge stellen. Das heißt, der Text wird am Ende auf jeden Fall nochmal weiterentwickelt. Ein paar Sachen kommen dazu, ein paar Sachen werden auch nochmal rausgehen. Aber im Wesentlichen steht das Gerüst jetzt sozusagen. Ihr könnt uns natürlich auch als Nichtmitglieder Sachen schreiben, die euch auffallen und müsst darauf hoffen, dass wir das gut finden und das nochmal berücksichtigen. Und selbst wir in der Parteispitze, um es auch offen zu sagen, auch wir haben dann, so wie Lars es gerade sagt, natürlich auch nochmal Sachen, die uns später auffallen, wo wir sagen, das müsste eigentlich noch mit rein. Also mir zum Beispiel persönlich fehlt im Moment noch eine Passage, in der wir uns mal klar äußern zum Thema Cannabis-Legalisierung. Da hat ja die Bundestagsfraktion vor einem Jahr schon mal einen Weg aufgezeigt, wie man das verantwortungsvoll jetzt auch mal aus dieser Turbokriminalisierung rausholen kann. Ich finde, es wäre Zeit, sowas auch mal in Wahlprogramm zu schreiben. Das wird sicherlich bei uns in den nächsten Wochen nochmal Thema sein. Und am 9. Mai ist dann unser Parteitag komplett digital und da machen wir einen Strich drunter und dann sind wir fertig mit dem Programm und dann geht's richtig in den Wahlkampf rein. Right. Und vielleicht haben die anderen dann auch schon Personal aufgestellt oder sowas ähnliches wie ein Programm.
Man weiß es nicht. Ja, ich habe heute gelesen, dass Friedrich Merz darüber nachdenkt, ein politisches Comeback auf den Weg. Das habe ich sogar bei dir im Twitter-Kanal gelesen.
Ne? Ja, es ist super interessant. Jemand kommentierte darunter, muss man nicht, um ein Comeback zu haben, erst mal da gewesen sein. Und das fand ich eine sehr philosophische und berechtigte Frage. War er überhaupt da zuletzt, sodass er zurückkommen könnte? Und ist eigentlich der Parteivorsitz bei der CDU frei? Das wäre ja sonst vielleicht noch eine Möglichkeit, auf die er sich zur Abwechslung mal bewerben könnte.
Ja, mal gucken, wie lange Armin Laschet macht. Aber also ich möchte Friedrich Merz ausdrücklich darin bestärken, dass er an seinem politischen Comeback arbeitet. Als Wahlkampfmanager der SPD finde ich das ganz gut. Und vielleicht gibt es ja einige von euch, die das gut finden. Also Politik ohne Friedrich Merz ist schon irgendwie langweilig. Und ich glaube, dass der Union gut tut.
Ja, er hat den schönen Satz gesagt, also wir lösen es jetzt mal auf, er erwägt eventuell eine Bundestagskandidatur im Sauerland, wo er ja herkommt. Das Schöne ist, da gibt es schon einen Bundestagsabgeordneten der CDU, der ist auch gar nicht so alt und hatte, glaube ich, auch nicht vor, aufzuhören bei der nächsten Wahl. Und es haben Friedrich Merz viele Kreis- und Ortsvorsitzende aufgefordert zu kandidieren. Und jetzt fühlt er sich natürlich in seiner Ehre auch gestreichelt und überlegt, das zu tun, hat dann aber den bemerkenswerten Satz gesagt, er möchte keine offene Feldschlacht. Das würde ich auch an seiner Stelle sagen, denn in jeder offenen Feldschlacht der letzten 2 Jahre war, Friedrich Merz immer der Unterlegene gewesen. Das ist natürlich blöd. Tja, wir werden sehen.
Sollen Sie mal klären, hast du ein Lowlight?
Jetzt wollte ich eigentlich nicht drüber sprechen, aber ich sage einfach nur einmal den Satz, Arminia Bielefeld hat heute Uwe Neuhaus als Trainer entlassen. Ich bin stinke sauer und mein Eindruck auf Twitter, auch die komplette Arminia-Community, ist sehr empört darüber und das ist definitiv mein Lowlight. Pfui.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Also ja, siehst du mal, wie sehr du im Tunnel warst heute.
Ja, total.
Ja, also die Theorie geht in die Richtung, es muss irgendwas im Hintergrund vorgefallen sein, weil bei allem Respekt und dass man in den letzten Spielen auch mal hier und da einen Punkt noch hätte holen können, wo man ihn jetzt nicht geholt hat. Aber wenn man als Arminia Bielefeld, als Bundesliga-Aufsteiger nach 2 Dritteln der Saison auf dem Relegationsplatz steht, dann gibt es jetzt echt nicht sportlich den zwingenden Grund, den Trainer rauszuschmeißen, der seit 2 Jahren einen Bombenjob gemacht hat. Und insofern muss irgendwo anders der Hase im Pfeffer liegen. Mal gucken, was uns der Kicker oder die 11 Freunde in den nächsten Tagen dazu mitteilen wird.
Wird ja definitiv was kommen, ne?
Ja.
Wird ja irgendwo stehen.
Denke ich auch.
Wollen wir eigentlich über Spahn reden oder macht das keinen Spaß mehr?
Du hast
also ich habe mich gefragt, was mein Lowlight ist, ja? Und ich, also mir fällt gar nicht richtig was ein, was ich gut finde, weil ich hatte ja auch schon Wochen, wo ich kein Highlight hatte. Also nichts, was mich runter. Mich hat vorhin jemand gefragt, ob für mich gesungen wurde an meinem Geburtstag. Ja, wurde. Meine beiden Nichten haben für mich gesungen, war sehr schön. Kevin hat morgens nicht gesungen, hat mir damit einen großen Gefallen getan. Und es war übrigens genauso, wie ich das vermutet hatte. Irgendwie keiner hat mitgekriegt, dass ich Geburtstag habe. Du hast es ja auch nicht verraten und es hat ja ein paar Minuten gedauert.
Udo hat es gesagt, oder? Udo Bullmann, unser Europabeauftragter.
Udo Bullmann hat es gesagt, genau. Und ich hatte danach aber noch drei Schalten, wo es auch wieder irgendwie dauerte. Und irgendwann nach 10 Minuten sagte irgendwer, sag mal, Lars, hast du heute nicht Geburtstag? Ich bin immer ganz froh, wenn man mir in solchen Runden nicht gratuliert. So nachmittags musste ich noch in der Bundestagsfraktion vortragen. Und da konnte ich gleich ein paar Wünsche adressieren und so. Nee, war sehr schön, also weil das auch gefragt wird. Also Geburtstag war super, also natürlich so gefeiert, dass es Corona-konform war und alles. Also nicht wirklich gefeiert, aber ich hatte kein Lowlight. Ich habe Donnerstag im Bundestag geredet und
hab ich gesehen.
Da habe ich irgendwie versucht, auch mal so ein bisschen Big Picture zu machen. So habe auch wahnsinnig viel gutes Feedback auf die Rede gekriegt. Ich wollte da auf Jens Spahn nicht draufprügeln, aber ich wollte ihm schon ein paar Sachen mitgeben. Ne? Und also mich hat der, wir haben ja letzte Woche ja auch über das Testen geredet und so, da ist schon echt was passiert. Und mit diesem Dinner da in Leipzig, ja, da bin ich so ambivalent. Also wie man das kommentiert, ob man da jetzt auch nochmal draufhaut und so. Das ist so, ich meine, wenn er jetzt sagt, Corona-konform ist klar, aber die Frage ist halt, was heißt das eigentlich, ne? Wenn der Minister, der gerade zu dem Zeitpunkt sich vielleicht echt ums Impfen hätte kümmern müssen, und das war ja gerade so die Phase, als alle nach dem Impfstoff geguckt haben und ob der kommt oder nicht, und dann machst du halt so Dinner, wo die Leute 9.999 Euro bezahlen, um mit dir abends zu essen. So, das hat alles irgendwie, also das stärkt alles nicht den Blick auf Politik. So, das
ja.
ist, ja.
Ich glaube, man muss einmal dazu sagen, warum 9.999 Euro? Weil ab 10.000 Euro, also 1 Euro mehr, müssen die Spender veröffentlicht werden dann auch und müssen sofort gemeldet werden. Und das wollten die logischerweise nicht. Und deswegen diese Variante, wie man überhaupt als Gesundheitsminister in einem Pandemiejahr auch nur die Zeit haben kann, sich unter der Woche ins Auto zu setzen, nach Leipzig zu fahren, ein Spendendinner zu machen und wieder zurückzufahren. Also wirft bei mir Fragen auf, aber gut, das muss er selber wissen. Und ja, ansonsten finde ich, ist es ganz schön offensichtlich jetzt in den letzten Wochen, dass da ziemlich viele Seifenblasen dabei sind, die auch zerplatzen. Jetzt hat er diese Schnelltests angekündigt, die dann von Merkel kassiert worden sind, zumindest was die Geschwindigkeit anging. Also vor 2 Wochen sagte er ja, die kämen heute, also zum 1. März. Jetzt ist der 1. März und naja, wir wissen ja alle, wie die Situation ist. Und ich habe mich auch geärgert oder jetzt auch mal ein paar deutlichere Worte gerichtet. Ich war heute Morgen bei NTV im Frühstart habe zum Beispiel dort auch mal gesagt, dass mir fehlt seit 2, 3 Wochen meine energische Verteidigungsrede von Jens Spahn für diesen AstraZeneca-Impfstoff. Seit Wochen sind, man kann es ja nicht anders sagen, Fake News über diesen Impfstoff im Umlauf. Man hat den großen kommunikativen Fehler gemacht, irgendwas davon 60% Wirksamkeit zu sagen, so dass die Leute letztlich denken, oh Gott, das ist russisch Roulette. Nur in 60 von 100 Fällen wirkt der Impfstoff. Das ist ja totaler Quatsch. Der hat 60, also in 60 Prozent von so vielen Fällen wie bei anderen Impfstoffen gibt es überhaupt keinen Krankheitsverlauf. Aber die nach AstraZeneca-Impfung trotzdem noch leider dann erkranken, haben letztlich alle Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Es gibt auch bei AstraZeneca niemanden aus den Studien, der ins Krankenhaus musste oder dem wäre am Ende. Also es gibt eine vollständige und absolut gute Wirksamkeit, was den Bereich angeht, den wir unbedingt verhindern wollen mit Impfstoff, nämlich schwere Erkrankungsverläufe, Beatmungsmaschine bis hin zum Tod am Ende. Da ist der überhaupt nicht schlechter als die anderen. Und deswegen wird er ja wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch doch endlich für die über 65-Jährigen freigegeben. Und ich verstehe nicht, warum Jens Spahn zulässt, dass darüber gesprochen wird, als würde den Leuten irgendwie grüner Tee geimpft werden. Also das ist, das will in meinen Kopf nicht rein.
Ja, genau. Und also da ist einiges, das irgendwie im Argen liegt. Ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie jede Woche da auf den drauf zu prügeln, aber ich habe das ja in der Rede auch gesagt, ne? Und ich ärgere mich einfach, wenn man so durchs politische Berlin läuft, dann trifft man jetzt ganz viele Leute, die sagen, oh ja, vor ein paar Wochen, Klingbeil, hast du noch gesagt, zu wenig Impfstoff und so. Aber in ein paar Wochen wird das doch so sein, da haben wir viel zu viel Impfstoff und haben gar nicht die Infrastruktur. So, ich finde das so hämisch, ja. Ich würde mir wünschen, dass man jetzt, und das habe ich in dieser Rede deutlich gemacht, dass man jetzt sagt,
also heute
Tisch ist ja gut, aber sonst geht's dir gut, ne? So, ja, alle an einen Tisch, alle an einen Tisch und jetzt mal gucken, wie du da rauskommst aus dieser ganzen Situation. Egal. Ich habe gerade hier in den Kommentaren ein Highlight, Kevin, du kannst das nicht lesen. Das, was mich jetzt wirklich gerade erfreut, und ich habe es nebenbei gegoogelt und es stimmt, hier hat jemand geschrieben, dass ab morgen bei Instagram 4 Leute sich zusammenschalten können.
Nein.
Doch, ist das nicht grandios?
Ja, hab ich gerade, die uns zuhören, ahnen noch gar nicht, was das für eine gute Nachricht für uns ist. Wir wissen es beide sofort.
Ja, genau, weil nämlich wir, wollen wir es erzählen? Wollen wir kurz mal erzählen?
Ja, leg mal los.
Also Kevin und ich überlegen schon seit längerem, dass wir eigentlich gerne mal mit Gästen quatschen würden. Und das geht ja bei Instagram nicht, weil nur 2 Personen. Und jetzt schreibt hier gerade jemand in die Kommentare, ab morgen geht das mit 4 Personen. Ich habe gerade geguckt, Meldung T3N vom 15. Februar gibt es in der Tat, geht jetzt auf 4 Leute. Wir werden das mal überprüfen, aber ihr könnt jetzt mal sagen, wen wir einladen sollen. Also wir wir sind uns sehr einig, dass wir jetzt erstmal coole Frauen einladen wollen. Wir haben uns schon ein paar Namen aufgeschrieben. Wir hatten überlegt, auf so ein Podcast-Format zu wechseln, aber vielleicht machen wir dann doch einfach weiter Instagram. Mhm. Aber wen wollt ihr hier gerne mal sehen? Also ein paar coole Leute haben wir uns schon überlegt, aber ihr sollt hier gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben. Kevin kann das nicht lesen, also kann ich ihm einfach erzählen. Ja, AOC, klar, die haben wir auch auf der Liste. Die kommt nächste Woche zum Weltfrauentag. Ja, genau. Martin Schulz ist jetzt nicht so eine super Frau und Jens Spahn auch nicht. Liebe Leute, ich habe Frauen gesagt.
Genau.
Siebentiermörder, Katja Kipping. Komm, Idee, ja.
Genau, sagen wir mal dazu, also uns geht es jetzt nicht nur für den internationalen Frauenkampftag nächsten Montag darum, eine Frau zu haben, sondern wir haben ja in einer der ganz frühen K-Frage-Folgen schon mal darüber reflektiert, was das eigentlich bedeutet, hier als 2 Typen jede Woche miteinander zu sprechen. Und daher ist für uns natürlich klar, wenn wir das Format öffnen und andere hinzuziehen, dann heißt das grundsätzlich, dass wir dann, wenn weitere Personen dabei sind, nie ohne weibliche Beteiligung diese Runde machen werden. Und deshalb brauchen wir durchaus einen ganzen Fundus für weitere Folgen. Ja, wir werden sicherlich auch weiterhin immer wieder zu zweit sprechen, aber wir wollen gerne häufiger Gäste, Gästinnen hinzuziehen.
Sophie Passmann, das ist eine gute Idee. Sophie bringt am Donnerstag, glaube ich, ihr Buch raus, ne? Wir wollten hier heute über ihr Buch reden.
Ja, jetzt, ach Mist, ich habe vergessen, es im Hintergrund zu drapieren. Das ist natürlich.
Nein, in der Tat habe ich auch gedacht, weil ich habe es nämlich im Büro, steht in meiner Bücherregal im Büro. Und ich habe aber kurzfristig erst entschieden, dass ich während des Länderrates, den wir heute gemacht haben, dass ich während des Länderrates nach Hause fahre, damit ich jetzt einfach hier bin. Weil ich habe hier nach noch direkt eine Telefonschalte unserer Ministerpräsidenten und dann dachte ich, ich bin schon mal hier. Und hatte mir echt vorgenommen, dann hier im Hintergrund das Buch von Sophie zu haben. Wir waren ja auch auf der Lesung. Haben wir uns eigentlich verabredet oder haben wir uns da durch Zufall getroffen? Ich weiß das gar nicht.
Nee, ich glaube, wir waren verabredet. Das war im Heimathafen damals, oder? Kann das sein?
Genau,
nee, Heimathafen. Oder im Festsaal? Ah, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Also auf jeden Fall, das war Alte Weiße Männer noch, ihr letztes Buch, als sie das rausgebracht hat. Und wir saßen da mit Peter Tauber zusammen. Ich erinnere mich noch.
Und weißt du noch, unser Team ist gerade schon total genervt, die haben gerade schon die K-Frage hier reingepostet, weil wir uns verquatschen. Aber weißt du noch, wer uns dazu sau gemacht hat in diesem Bereich, wo wir saßen, weil wir zu viel gequatscht haben?
Nee, ich erinnere mich, dass da irgendwas war, aber ich krieg's nicht mehr hin.
Benjamin von Stuttgart-Barre, mit dem wir damals, ich hatte mit dem noch nichts, aber der hat uns total böse angemault, weil wir die ganze Zeit da gequatscht haben in diesem Bereich. Ja, stimmt. Und der wollte unbedingt Sophie Passmann zuhören. Also.
Ja.
Wir hatten uns lange nicht gesehen. Da muss man ja auch mal reden miteinander.
Absolut, muss man auch.
Dafür haben wir jetzt ja das Instagram-Like. Die K-Frage ist da, die ist cool. Ich lese sie vor, ja?
Oh ja, da freue ich mich, wenn du die schon cool findest.
Die K-Frage.
Was würdet ihr jetzt machen? Wo wärt ihr jetzt, wenn ihr keine Berufspolitiker in der SPD wärt? Wobei, da fange ich jetzt mal an und frage mich, würdest du dich denn jetzt Berufspolitiker bezeichnen?
Ja, die Frage kommt ja irgendwie häufiger. Eine Zeit lang habe ich immer mit dem Offensichtlichen geantwortet und gesagt, naja, ich bin ja kein Abgeordneter und kein Regierungsmitglied und insofern bekomme ich auch keine Diät, von der ich jetzt irgendwie für 4 oder 5 Jahre leben würde. Und daher trifft das ja eigentlich nicht zu. Andererseits dachte ich mir irgendwann, ich muss ja auch mal ehrlich zu mir selbst sein. Ich mache 7 Tage die Woche Politik. Also es ist jetzt wirklich kein Feierabendding, sondern ich sitze hier Tag ein, Tag aus in diesem Büro im Willy-Brandt-Haus und mache jetzt das nächste halbe Jahr auch ganz stark eben meine Bundestagswahlkampagne und so. Und irgendwie muss ich mir ja schon eingestehen, dass das, also es ist so ein komisches In-Between, aber eigentlich der Alltag sieht faktisch so aus. würde ich sagen. Und natürlich, wenn ich das jetzt nicht machen würde oder nur irgendwie nur Ortsvereinsvorsitzender in der SPD wäre, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, dann würden wir dieses Format nicht machen. Und insofern ist die Frage schon korrekt gestellt wahrscheinlich.
Ja, ja, also gut, ich meine, ich bin Berufspolitiker, ne? Ich bin das jetzt seit 2009 oder sowas und davor habe ich auch mein Geld mit Politik verdient. Also da war ich ja Büroleiter und alles das. Da hätte ich mich jetzt aber nicht als Politiker bezeichnet. Gut, und die Frage war ja, wenn wir nicht Berufspolitiker in der SPD wären, Alternative zur SPD gibt es für mich nicht. Ich denke, das ist bei dir ähnlich. Also ich hab ernsthaft noch nie drüber nachgedacht, die Partei zu verlassen oder die Partei zu wechseln oder sowas. Also das finde ich auch immer bescheuert, wenn Leute dann irgendwie keine Verantwortung mehr tragen und dann gehen oder sowas. Und ich kann mir halt auch keine andere Partei vorstellen. Also das geht nicht. Aber also wo wäre ich dann? Ich wollte ja mal Wissenschaftler werden, ne? Also ich war ganz lange ja auch am IFSH, an diesem Friedensforschungsinstitut in Hamburg. Und dann eine Zeit lang an der Stiftung Wissenschaft und Politik, die in Berlin ist, und das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium und das Bundeskanzleramt in außen- und sicherheitspolitischen Fragen berät. Und da wollte ich eigentlich meine Doktorarbeit schreiben. Also ich hatte schon angefangen damals mit meiner Doktorarbeit über die Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan, also die Wiederaufbauteams. Und dann rückte ich aber im Bundestag nach und dann habe ich mich entschieden, das sein zu lassen. Aber also ich wäre immer im Politikbereich gewesen, also das auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich wäre irgendwie Zahntechniker geworden oder sowas. Das stand irgendwie nicht auf meiner Agenda. Also Politik hat mich schon wahnsinnig interessiert, sehr lange. Aber Politiker selbst zu werden eher nicht. Also eine lustige Anekdote. Ich habe in der 11. Klasse so ein Schülerpraktikum gemacht im Landtag. Und da habe ich dann wirklich irgendwann mal meine Praktikumsmappe gefunden und da stand am Ende im Fazit drin, dass ich mir den Job eines Politikers nicht vorstellen kann, weil der zu anstrengend für mich wäre. Und da haben wir vom Landtag geredet, ja? Da haben wir vom Landtag geredet.
Ja, das. Man wächst an seinen Aufgaben, ne? Also so ist dann wahrscheinlich schon. Ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, tatsächlich. Also ich glaube auch ein nicht politischer Mensch zu sein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte mich immer irgendwo engagiert. Ich wäre auch beruflich nie irgendwo in so einen Unternehmensbereich oder so gegangen. Da, also jetzt gar nicht, weil das alles so schlimm ist, sondern da sehe ich mich einfach nicht, da fühle ich mich nicht aufgehoben. Ist ja auch einer der Gründe, warum ich irgendwann dann mein Publizistik- und Kommunikationswissenschaften-Studium geschmissen habe, weil ich den Eindruck hatte, um mich herum wollen mit dem, was wir da machen, alle in den Public-Relations-Bereich reingehen und ich wollte eigentlich einfach Journalismus machen. Das war meine Vorstellung damals, entweder Sportjournalismus oder halt politischer Journalismus. Und insofern, also diese Blase im weitesten Sinne, die wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich weiß, dieser Spruch ist ja total abgelutscht, man macht irgendwie sein Hobby zum Beruf, ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, aber wir können ja schon sagen, wir sind heute in einem Bereich tätig, der ist uns ja nicht zufällig zugefallen, weil wir auf dem Jobcenter einen Hinweis gekriegt haben, dass hier noch was frei ist, sondern wir haben uns das ja bis zu einem gewissen Grad schon auch sehr bewusst ausgesucht, das machen zu wollen und haben uns darum beworben und insoweit, ja, kann man uns, glaube ich, abkaufen, dass wir auch dafür brennen, was wir hier machen.
Was wäre denn das Ausgefallenste, was du dir vorstellst? Also,
ich habe immer auf diese Frage geantwortet, dass ich gerne Sportjournalismus sonst gemacht hätte. Das stimmt schon auch. Und zwar gar nicht so sehr Fußball, sondern Handball. Also das, weil das ist ja die Sportart, die ich irgendwie selber auch viele Jahre gespielt habe und wo es mir auch immer sehr aufgefallen ist, dass es wenige kundige Kommentatorinnen und Kommentatoren gibt. Also das wäre, glaube ich, schon eine Lücke gewesen, auf die ich Bock gehabt hätte. Ja, also das. Ich glaube, da hätte ich sehr zielstrebig sonst drauf hingearbeitet, in diesem Bereich tatsächlich was zu machen. Ich habe ja früher, als ich irgendwie hier bei meinem Berliner Fußballverein bei Tennis Borussia auch noch aktiv so richtig mit drin war, ich habe irgendwie Artikel fürs Stadionheft und so geschrieben und ich habe ja so ein Live-Radio gemacht, wo ich immer die zweite Halbzeit telefonisch kommentiert habe. Das heißt, man konnte das audiomäßig mithören und so und das war schon eine große Leidenschaft in der Zeit, anderen Menschen Sport näher zu bringen und das in schöne Worte zu kleiden auch. Also da könnte ich sofort wieder dran anknüpfen.
Ich glaube, ich wäre ins Ausland gegangen. Also das, mein Traum ist ja immer, also vielleicht kommt es auch nochmal, New York ist ja so meine absolute Traumstadt und da irgendwann nochmal für 2-3 Jahre zu leben, egal was ich da mache. Also so Kaffee verkaufen oder sowas, das ist mir völlig egal, Hauptsache New York.
kannst ja deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen werden.
Nee, das ist zu anstrengend. Da muss ich auch so viel. Ich will ja dann was von New York haben. Weißt du, ich meine, ich habe ja jetzt auch von Berlin nichts. Also gut, jetzt wegen Corona sowieso nicht. Aber du brauchst dann schon einen Job, wo du die Stadt genießen kannst. Also irgendwas so klassisch 9-to-5. Oder wo du eh draußen bist.
Mhm, ja.
Nee. Und ansonsten, ich wäre natürlich Musiker, ne? Das wäre natürlich, hat auch gerade irgendwer gepostet, eigentlich.
Klar.
Das war mein großer Traum, Rockstar werden, diese Konzerte um die ganze Welt, Touren.
Ja, aber das wäre dann ja. Das wäre dann insoweit schwierig. Also es ist ja nicht nur die Frage, was man sonst irgendwie so den ganzen Tag über machen würde, sondern vielleicht ja auch die Frage, was man an so einem normalen Abend jetzt eigentlich machen würde, wenn man nicht Politik machen würde. Da kommst du in Berlin mit Musik natürlich auch an Grenzen. Also kannst dich ja jetzt nicht einfach irgendwie mit deinem Bass an den Verstärker hängen in so einer Mietwohnung in Berlin und abends um 21.47 Uhr, was wir jetzt gerade haben, noch mal eine Runde spielen. Also außer
nee, aber du hast ja so diese ganzen Proberaumhäuser und so, da gibt's ja schon viel von.
Mhm. Also würdest du
als Rockstar ja. Ich ein Haus in Grunewald.
So wie Jens Spahn.
Ja, über den wollten wir nicht mehr reden. Ich glaube, der hat doch ja, ein gut. Haus, ne? Der hat ein bisschen mehr, glaube ich, habe ich gehört.
Ja, ist dann ein etwas zu groß geratenes Haus, ja. Ja. Genau. Nee, ja, keine Ahnung, was man heute Abend machen würde. Was läuft heute irgendwas, was man sonst gucken könnte? Ich meine, lineares Fernsehen ist eigentlich eh durch, aber vielleicht würde ich mir irgendwas Schönes in der Mediathek angucken. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich gar nicht, ich bin jetzt so lange schon in dieser Lebensphase drin, wo so normale Wochentagsabende, an denen man zu einer zivilen Uhrzeit einfach nur noch auf dem Sofa sitzt und gar nichts tut, wo das einfach nicht mehr so richtig stattfindet. Und ich bin davon total entwöhnt. Ich weiß nicht, was ich da machen würde mit der Zeit. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum Politik so ein Hamsterrad für viele ist, weil man irgendwann auch verlernt, den Alltag anders mit Sinn und schönen Dingen füllen zu können. Ja?
I don't know. Ich glaube, manche können das auch in der Politik. Hier wird übrigens immer noch, es ist St. Pauli gegen HSV, wurde hier gerade geschrieben. Die spielen anscheinend heute gegeneinander. Also so könnte man den Abend verbringen, wenn man nicht in der Politik wäre. Steht aber noch 0-0.
Danke. Ja, stimmt, das ist ja ein Montagabendspiel, richtig. Ja.
Ich finde die Frage schwierig jetzt gerade, was wäre man sonst geworden, kann ich nicht sagen. Ich finde ja auch, das Geile ist ja, dass ich irgendwie eine Idee hatte, sehr früh, was ich machen will, in welchem Bereich. Also das empfinde ich auch total als Privileg. Wenn ich hatte jetzt irgendwie 10 Jahre Abi und so, und dann siehst du halt manche Leute, die haben 3-4 Mal den Studiengang gewechselt, die sind irgendwie auch total am Überlegen, was sie machen können in ihrem Leben. So. Und ich kann einfach sagen, ich bin seit 2003, 2004 bin ich in Jobs, ne, und mach was. So. Und das ist schon ganz cool, eigentlich, wenn du da auch einen Weg gehen konntest. Und ich will da auch mal gar nicht so rumzweifeln, überlegen, ob das alles das Richtige ist. Ich habe Sachen in meinem Leben, die würde ich echt gerne machen. Also Journalismus fand ich auch immer spannend. Die Tür ist jetzt zu. Also ich glaube ja, nicht. Also
das ist so.
Weißt du, ich finde es ganz komisch, wenn irgendwelche ehemaligen Politiker oder irgendwelche abgewählten Bürgermeisterinnen oder sowas, wenn die meinen, die müssen jetzt irgendwie noch falls es sowas gibt, für eine Tageszeitung irgendwie über eine Parteien schreiben oder sowas. Klar, du kannst natürlich Sportjournalist würde vielleicht schon noch gehen oder sowas, aber der Bruch ist, glaube ich, sehr krass. Ja. Ja. Worauf ich echt immer noch Bock hätte, wäre ein Buch zu schreiben. Also das ist sowas, ich will immer im Leben ein Buch geschrieben haben, obwohl das, glaube ich, total out ist, aber I don't know, finde ich nach wie vor geil.
Ich habe die letzten Jahre ganz häufig Anfragen von Verlagen gehabt, ob ich mal eins schreiben will, und habe das irgendwie immer abgelehnt, weil ich einerseits nicht, also ich bin nicht so ein stringenter Schreiber, der das da
macht. Du hast mir mal erzählt, dass du ein Buch schreibst.
Ja, also ein Angebot habe ich nie ausgeschlagen, aber ich habe auch noch nicht eingeschlagen sozusagen. Eigentlich okay. Ist relativ klar, dass ich es mal machen werde. Da geht es aber mehr um Musik bei dem Buch. Aber ich habe mich jetzt mal zu einem Zwischenschritt gewagt. Und zwar werde ich jetzt für ein Buchprojekt, was schon in der Mache ist oder fast schon fertig ist, werde ich jetzt diesen Monat ein Kapitel schreiben und beisteuern. Ich kann und darf noch nicht sagen, worum es geht, aber es wird im Herbst erscheinen, und ich bin jetzt schon in großer Vorfreude darauf, und wir werden es dann sicherlich auch hier in diesem Rahmen nochmal besprechen. Das ist auch eher ein politischer Kontext.
Aber ich habe jetzt was von dir gelesen. In der Bunden habe ich einen Artikel von dir gelesen, da ging es auch um ein Buch.
Super, du warst noch gar nicht beim Friseur, aber hast trotzdem schon in der Bunden gelesen. Wie bist du da drauf gekommen? War es im Pressespiegel drin oder...
Gut informierte Kreise.
Ah, okay, Trash Talk und Willy Brandt-Haus, ich sehe schon.
Nein. Also das kann ich sagen, meine liebe Frau hat mir diesen Artikel geschickt und hat gesagt, guck mal hier, netter Artikel von Kevin. Und ich habe den gelesen, ich fand den auch sehr gut. Aber da ging es auch um Buch, oder nicht?
Ja, aber nichts, wo ich was geschrieben habe. Und zwar ist das von Sebastian Goddemeier, heißt der, ein junger Autor, der hat ein Buch zusammengetragen mit verschiedenen Interviews. Und zwar Interviews mit schwulen, lesbischen, queeren Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, die ihre Coming-out-Geschichten letztlich erzählt haben. Wie das gelaufen ist, wie es ihnen ergangen ist, was seitdem passiert ist, was sie anderen Leuten raten. Also ein Buch, was irgendwie Mut machen und vielleicht, wer es braucht, eben auch Orientierung geben soll. Und das Kapitel, was mit mir entstanden ist, also in so einem Interviewformat quasi, das haben sie jetzt ausgekoppelt, einmal für die Bunte anscheinend, wem es gefällt. Und beim Vice Magazine ist es auch online letzte Woche gewesen. Und wer nachlesen möchte, viel Spaß damit.
Ist ja auch fast das Gleiche, ne? Bunte und Weiß. So.
Absolut. Weiß ist letztlich eigentlich auch nur die Bunte für Leute, die keinen Couchtisch mehr zu Hause haben, wo man die Bunte rauflegen kann.
Hast du so ein Lieblingspolitikbuch?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, hast du eins oder warum die Nachfrage?
Ja, nee, ich überlege halt gerade, also ich überlege so schon, was coole Bücher aus der Politik sind. Ne? Also das ist so, ich finde, es gibt halt so ganz viele verkorkste Versuche, irgendwie was über Politik zu schreiben und so. Aber es gibt ein ganz großartiges Buch, habe ich auch schon mal einen Insta-Talk zugemacht mit Gordon Ripinski. Jürgen Leinemann, Höhenrausch. Das ist ein ehemaliger Spiegeljournalist, der hat ganz viele Politiker begleitet, hat noch so eher zur Bonner Zeit, aber auch so ein bisschen der Umbruch dann in die Berliner Zeit rein, wie die sich charakterlich verändert haben, was die getrieben hat, wie die immer mächtiger wurden, wie die auch Kontakt zur Realität verloren haben und so oder auch Bodenhaftung verloren haben. Aber gar nicht mal vorwurfsvoll, sondern eher beschreibend. Aber das ist für mich so ein Ding, das habe ich einfach schon 3-4 Mal gelesen, weil ich finde, da ist so ganz viel drin, wo man sich selbst reflektiert und auf sich aufpassen kann. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr so richtig, das Buch. Aber ich habe mir das jetzt neulich mal wieder ich habe ein recht großes Bücherregal rausgekramt und mal wieder gelesen über die Corona-Zeit.
Ja, also halten wir fest, wenn Lars irgendwann mal richtig viel Zeit hat, schreibt er ein Buch. Hoffentlich kein Abrechnungsbuch über die SPD. Davon ist der Markt gesättigt, würde ich sagen.
Wie ich den Wahlsieg von Olaf Scholz organisiert habe.
Da wäre ich einverstanden, wenn das, solange das kein Science Fiction ist.
Und Kevin Kühnert in den Bundestag gebracht habe.
Als Untertitel, absolut. Ja. Mit einem Vorwort von Kevin Kühnert.
Ja, machen wir gerne. Sehr schön. Und Sophie Passmann. Was steht an? Ich muss gleich pünktlich in diese Ministerpräsidentenrunde, deswegen haben wir noch was zu
sagen. Ja, die werden doch wohl mal kurz warten können.
Also, nee, die tagen schon seit.
Das ist Klarfrage, die ist jede Woche.
Die tagen schon seit 21:30 und ich will ja, dass wieder aufgemacht wird. Wir brauchen Öffnungsperspektiven. Deswegen muss ich da rein.
Mhm, na gut. Was steht an? Bei mir ist gerade.
Nee, also K-Frage geklärt. Also ich überlege gerade so, also haben wir jetzt gesagt, was wir gemacht hätten?
Ja, ich weiß, vielleicht war das auch gerade ein bisschen das Eingeständnis, dass wir es gar nicht so genau wissen. Also ich kann das jetzt nicht präzise sagen, ganz klar, dann hätte ich jetzt das und das gemacht oder wäre heute Abend da und dort.
Ich finde, das ist aber auch richtig. Also weil ich dir ganz offen sage, dass ich, wenn man die ganze Zeit am Hadern wäre mit sich, ob man im richtigen Job ist, dann kann man den, glaube ich, auch nicht gut machen. Also ich weiß, dass ich nicht mein Leben lang Politik machen werde, das weiß ich. So, ich werde irgendwann nochmal was anderes machen, aber nicht jetzt. Jetzt macht mir das gerade so viel Spaß, dass ich richtig Lust habe, die nächsten Jahre hier noch Politik zu gestalten. Aber du kommst jetzt, wie alt bist du bei der Bundestagswahl? 32?
32.
Ja. So, bei mir war es ein Ticken jünger. Machst das jetzt halt früh, aber irgendwie, weiß nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt bis irgendwie 67 oder sowas, ja. Aber gerade will ich gar nicht über Alternativen nachdenken, weil ich finde, das lähmt dich dann auch ein Stück weit. So.
Ja, total. Vielleicht wärst du auch DFB-Präsident und nicht nur in dieser DFL-Zukunft des Fußballs-Kommission gewesen. Hätte ja auch sein können.
Ja, aber
vielleicht kommt auch das irgendwann mal. Ja, im Moment ist das, glaube ich, nicht so ein geiler Job. Na gut, was steht die Woche an? Ich glaube, bei uns wahrscheinlich ganz ähnlich. Ich bin sehr, sehr viel, und zwar genau von diesem Platz aus hier, im Wahlkampf in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und gerade vorhin gewesen in Hessen. Da ist nämlich auch Kommunalwahl nächste Woche Sonntag, am 14. März, unterwegs. Das ist irgendwie sehr weird, ne? Weil uns fehlt das ja eh in der Politik im Moment, dieses Unterwegssein. Es lebt ja sehr davon, von A nach B fahren, aus dem Fenster gucken und einfach sehen, wie es halt da so ist, mit den Leuten sprechen, auch nicht nur in der offiziellen Veranstaltung, sondern auch die vielen Gespräche so danach, mal unter vier Augen und hier kann ich dir, was ich dir schon immer mal sagen wollte und sowas. Das fehlt halt alles und wenn ich jetzt in meinen Kalender fürs nächste Wochenende gucke, dann setze ich mich irgendwie vor einen Laptop und dann habe ich immer eine Stunde Talk, eine Stunde Pause, eine Stunde Talk, eine Stunde Pause und gehe sozusagen über die Dörfer und Kleinstädte, ohne mich an diesem Tag einen einzigen Meter bewegt zu haben. Also vielleicht mal zur Kaffeemaschine zwischendurch, aber das war es dann auch.
Ja, habe ich auch in der Tat sehr viel. Ich habe gerade geguckt, ich glaube allein am Donnerstag, also ich werde jetzt nicht erst im Willy Brandt machen, sondern erst im Bundestag, weil wir Sitzungswoche haben, aber ich glaube allein am Donnerstag habe ich 4 oder 5 Talks dann auch mit irgendwelchen Landtagskandidaten, ja. In Bavü, in Rheinland-Pfalz und ist ja auch so die Schlussgerade. Es gibt dann am Sonntag haben wir eine Runde mit den Generalsekretären auch bei deinem Lieblingspublikationsorgan. Da ist ein Talk der der Bild sind wir. Bei der Bild sind wir und reden nochmal über den Wahlkampf. Mein Highlight den nächsten Tag ist aber der Samstagmorgen, wo ich eine digitale Konferenz in meinem Wahlkreis habe, weil ich jetzt in meinem Wahlkreis so eine Kampagne anfange, wo ich auch über Zukunftsfragen diskutiere. Also ich habe über 2 Monate die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mal zu gucken, was muss bei uns eigentlich vor Ort anders werden? Wie wollen wir die beiden Landkreise weiterentwickeln? Wie kannst du neue Arbeitsplätze schaffen, digitale Infrastruktur so? Und wir haben so einen Zukunftskongress am Samstag, den wir digital machen, wo dann zum Beispiel jemand von der NordLB, der da bei uns Regionalentwicklung macht, kommt, oder auch von der FES Niedersachsen, die gerade eine Studie gemacht haben über die Entwicklung ländlicher Räume. Und dann gibt es da eben 2 Inputs. Und wir haben jetzt schon so knapp 70, 80 Anmeldungen für diese Konferenz. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann haben wir zum Beispiel 20.000 Postkarten auch gedruckt und verteilen die dann an mehreren Tagen in den nächsten Wochen, sind unterwegs, auch mit den jungen Teams. Ich mache Hausbesuche, wenn der Lockdown vorbei ist. Und freue mich darauf, dass so ein bisschen jetzt auch ein bisschen so das vor Ort unterwegs sein wieder möglich ist nach dem Lockdown. Aber ich gehe einfach davon aus, dass es jetzt die nächsten Wochen so zu Ostern hin auch zur Lockerung kommt und das nicht mehr so schlimm ist, wenn man an den Haustüren dann wirklich unterwegs ist. Und da freue ich mich sehr drüber.
Sehr schön. Das klingt gut. Somit freuen wir uns auf eine wirklich schöne Woche.
Und dann werden wir mal gucken, wie wir das den nächsten Montag machen. Lasst euch überraschen.
Genau. Magic.
Meine Haare, habe ich die Haare schön und dann gucken wir, ob wir noch Leute einladen hier.
Ganz genau.
Kevin, es war mir eine Ehre. Ich grüße jetzt die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentin von dir.
Absolut. Einen lieber als den anderen und die andere.
Ja, genau. Das sind ja nur die von der SPD, die sind ja alle großartig.
Ja, absolut. Nein. Und insbesondere an Malu Dreyer, sie schaukelt das Ding schon nächste Woche.
Machen wir. Rotfront. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.